Schönen guten Tag, Herr Reitschuster.
Guten Tag.
Ich habe es gerade schon angesprochen, Sie waren 16 Jahre lang Leiter des Redaktionsbüros in Moskau, sind zwar noch Leiter, aber mittlerweile wieder in Deutschland. Wie kam es denn dazu?
Es kam dazu, weil es immer mehr Bedrohungen gab, vor allem wegen meines Buches Putins Demokratur. Man hat mir gesagt, dass ich damit mein Todesurteil unterschrieben habe. Es gab eine ganz große Hetze gegen mich, vor allem im Internet mit Kommentaren und auch in den Medien. Das wirkte alles sehr gesteuert und ein Stasi-Fachmann hat mir mal erklärt, das sei das, was man in der KGB-Hochschule als Zersetzung gelehrt habe, psychologische Kriegsführung.
Das also Indizien dafür, dass es gesteuert wurde. Aus Ihrer persönlichen Erfahrung, wenn man diese Kommentare, E-Mails und sonstiges liest, kann man da eine Art System dahinter erkennen, von wo die kommen, wie die formuliert sind?
Es gibt ein ganz eindeutiges System, das sind fast immer die gleichen Textbausteine. Auf meiner Community in Facebook haben viele das sogar verfolgt und festgestellt, dass es ganze Profile gibt, die offenbar nur darauf ausgerichtet sind, meine Seite zu verfolgen und böse Kommentare zu machen. Und sobald ich so jemanden blockiere, taucht das neu wieder auf. Es ist teilweise sogar tragikomisch, weil wir hatten bei Focus Online etwa einmal ein Interview mit Alexander Ra, einem großen Putin-Verteidiger. Und diese Kommentatoren sind offenbar so eingeschossen auf Kritiker wie mich, dass sie dann gar nicht schauten, wer das geschrieben hat, sondern es war für die sofort klar, das muss ich sein. Und da waren dann wieder genau die gleichen Textbausteine, Russland-Hasser, Putin-Beschimpfer, obwohl in dem Artikel genau das Gegenteil stand, die haben das nicht mal gelesen.
Wenn man das nicht nur auf Ihren Einzelfall beschränkt, sondern auf die ganze Redaktion, wie sehr kann man dort noch konstruktive Kritik unterscheiden im Alltag von dem, was eben offensichtlich dort gesteuert reinkommt?
Bei uns, denke ich, funktioniert es halbwegs. Ich habe aber den Eindruck, dass viele Kollegen da am Anfang große Probleme hatten. Es gab auch Interviews zum Beispiel bei ZAP, wo dann Redaktionsleiter das sehr unkritisch übernommen haben und gesagt haben, wenn so viele Briefe kommen, da muss doch etwas dahinter stehen. Ich höre das immer wieder auch von Kollegen und es ist sehr erschreckend, dass wir uns das eigentlich gar nicht vorstellen können, dass mit solchen Methoden gekämpft wird. Wir sind da leider etwas naiv. Ich fürchte, man muss länger in Moskau gelebt haben oder in einem autoritären Regime, um das wirklich wahrzuhaben.
Jetzt haben Sie das Beispiel der Kollegen von ZAP angesprochen. Wie sieht das in Ihrer Redaktion aus? Wie beeinflusst das die Arbeit der Journalisten, wenn eben man ständig unter diesem Shitstorm steht?
Ich weiß es von vielen Kollegen, dass sie sich sehr, sehr schwer damit tun. Ich kenne eine Kollegin, die sagte, sie ist so angeschlagen jetzt wegen dieses ganzen Hasses, der ihr entgegenschlägt, wegen dieser Bedrohungen, wegen dieser Beschimpfungen, dass sie jetzt erstmal eine Auszeit möchte. Ich denke, es wirkt sehr, sehr stark. Ich merke das auch bei mir, wenn man so viele Hassmails bekommt, dann macht einem das natürlich zu schaffen und es ist eine ganz, ganz große Beeinträchtigung der Arbeit und ich finde es wirklich erschreckend, dass wir dafür, dass wir hier kritisch berichten, mit solchen Folgen zu kämpfen haben. Noch erschreckender finde ich, dass die deutsche Justiz das teilweise gar nicht ernst nimmt. Ich hatte zum Beispiel eine Anzeige erstattet und die wurde dann einfach eingestellt, weil man sich offenbar dieser Sache nicht bewusst ist. Wenn man betrachtet, wie oft die kleinsten Sachen von der Justiz verfolgt werden, wenn man dann so etwas nicht ernst nimmt, finde ich ein bisschen erschreckend.
Mittlerweile tauchen auch immer mehr echte Belege dafür auf, dass es gesteuert wurde. Unter anderem eine Anweisung des russischen Außenministeriums, in der stand in Bezug auf Spiegel Online, diesen Artikel mäßig loben, vor allem auf Facebook und auf Twitter. Gibt es noch mehr belastbare wirklich Belege, dass es eine Steuerung dort gibt, eine Zentrale?
Ich habe es zum Beispiel selbst erlebt in Moskau, wo ich bei einer von Putins Jugendorganisationen zu Gast war. Da bin ich dann in ein Zimmer hineingegangen, das verschlossen war, nicht zugesperrt, aber die Tür zu. Und da sah ich dann 50 Computer und Leute, die dahinter saßen und Kommentare schrieben. Man hat mich sofort rausgejagt. In Moskau gibt es sehr, sehr viele Beweise dafür, dass das gemacht wird. Und es gibt jetzt inzwischen auch aus Kreml-Kreisen Angaben, die sagen, man hat damals beschlossen, dieses System auf den Westen zu übertragen. Und eine dieser großen Kampagnen jetzt, wo viele tausende Mails an die Redaktionen gingen, die auch bei ZAP zum Beispiel zu diesem Bericht geführt hat, die wurde ausgelöst von einer Facebook-Seite von Anonymous, angeblich Anonymous, die aber gekapert ist in Wirklichkeit von einem Internetunternehmer, der für Geld Links verkauft. Und dieser Internetunternehmer hat wiederum Verbindungen zu Elsässer, dem Herausgeber von Kompakt. Und dieser Elsässer wiederum arbeitet eng mit Moskau zusammen bei seinen Konferenzen, ist Russia Today der Medienpartner und die werden gesponsert von einem Menschenrechtsinstitut von Putin. Da muss man nur eine Indizienkette an die nächste rein und schon führt die Spur nach Moskau. Ich denke, offensichtlicher kann es eigentlich gar nicht sein, nur schauen viele nicht so weit über die Indizienketten.
Diese Indizienkette, die wird jetzt auch immer wieder aufgegriffen und eben belegt. Ist das aber eigentlich ein Phänomen, das sich nur auf Russland beschränkt? Vielleicht haben Sie da auch Erfahrungen von den Kollegen gehört, die aus anderen Ländern berichten.
Aus anderen Ländern ist mir das im Moment relativ wenig bekannt. Ich habe es auch in der Ukraine nicht erlebt. Ich weiß aber, dass es die Wirtschaft einsetzt, und zwar von einem Bekannten, der eine PR-Agentur hat. Und er sagt, da ist es durchaus gang und gäbe, dass zum Beispiel Hotels Lehrlinge darauf ansetzen, dass sie gute Bemerkungen, Kommentare im Internet hinterlassen. Oder auch größere Firmen, dass die mit Agenturen zusammenarbeiten, die so etwas für sie organisieren, dass im Internet gute Besprechungen zu finden sind. Und man darf nie vergessen, was wir in Moskau jetzt haben, ist eine Mischung aus KGB und amerikanischer Public Relation. Der Kreml hat große Aufträge vergeben an amerikanische PR-Agenturen und ich denke, die arbeiten recht gut.
Das in der freien Wirtschaft ist in der Tat seit Jahren bekannt. Zu Russland gibt es jetzt aber noch das zweite Beispiel, sehr jung, dass eben Erdogan-Unterstützer in der Türkei online mobil machen. Da gab es ja auch diese Woche einen großen Shitstorm gegen Spiegel Online. Sehen wir hier, dass sich eben dieses Wirtschaftsmodell in die Politik in der Hinsicht transformiert, dass wir eine Art Social-Media-Kriegsführung erleben?
Das sehe ich jetzt ganz stark und vor allem finde ich erschreckend, wie ernst das bei uns genommen wird und wie wehrlos wir hier noch sind, wie sehr uns da die Wachsamkeit fehlt. Und mein großer Appell an die Kollegen ist hier, bitte aufpassen, bitte vorsichtig sein und sich nicht davon beeindrucken zu lassen. Ich weiß, das fällt schwer, wenn man so viele Zuschriften bekommt. Es fällt auch mir schwer. Aber ich denke, wir müssen wirklich sehr, sehr wachsam sein.
Anonyme Kommentatoren greifen gezielt westliche Medien an. Dabei soll es sich um staatlich finanzierte Blogger handeln. Welche Rolle die russische Regierung bei diesen Shitstorms spielt, darüber haben wir mit Boris Reitschuster gesprochen. Er ist Leiter des Korrespondentenbüros des Magazins Focus in Moskau. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Reitschuster.
Vielen Dank.